die Vereinten Nationen und der Völkermord in Gaza, rechtliche Wege zur Wiederherstellung institutioneller Glaubwürdigkeit. Bis Ende 2025 bleibt der andauernde Völkermord in Gaza eine der einschneidendsten und verheerendsten Krisen des 21. Jahrhunderts. Die anhaltende und systematische Natur der militärischen Kampagne Israels, gekennzeichnet durch die Zerstörung ziviler Infrastruktur, die Verweigerung von Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung sowie das massenhafte Töten von Zivilisten, hat eine tiefgreifende Neubewertung der internationalen Rechtsordnung ausgelöst. Erster Länder und Organisationen, die den Völkermord in Gaza anerkennen. Eine wachsende Zahl internationaler Akteure, darunter Regierungen, zwischenstaatliche Institutionen, UN-Mechanismen und zivilgesellschaftliche Organisationen, beschreibt die Handlungen Israels in Gaza mittlerweile als Völkermord im rechtlichen Sinne der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 1948. Dieser Rahmen ist keine bloße verbale Verurteilung, sondern eine rechtliche Charakterisierung, die auf vertraglichen Verpflichtungen, Gerichtsverfahren und glaubwürdigen Untersuchungsergebnissen basiert. Die folgende Liste nennt Länder, zwischenstaatliche Institutionen und Organisationen, die die Handlungen Israels in Gaza offiziell als Völkermord bezeichnet oder im Kontext der Völkermordkonvention darauf verwiesen haben. Südafrika hat die Klageanwendung der Völkermordkonvention Südafrika gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof IGA eingereicht und Israel des Völkermords beschuldigt, 29. Dezember 2023. Der IGA befand die Völkermordvorwürfe in der Phase der vorläufigen Maßnahmen als plausibel, 26. Januar 2024. Türkei hat sich offiziell in die IG-Verfahren eingeschaltet, um Südafrikas Völkermordklage zu unterstützen, 7. August 2024. Brasilien, Präsident Lula bezeichnete die Handlungen Israels in Gaza wiederholt als Völkermord, 18. und 26. Februar 2024, 8. Juni 2025. Kolumbien, Präsident Gustavo Petro nannte Israels Kampagne öffentlich Völkermord, 1. Mai 2024, 30. August 2025, Rede vor der UN-Generalversammlung, 23. September 2025. Saudi-Arabien, Kronprinz Mohammed bin Salman bezeichnete Israels Kampagne als Völkermord, 11. November 2024. Pakistan, Erklärungen und Mitteilungen des Außenministeriums verwiesen wiederholt auf den Völkermord in Gaza. Malaysia, Erklärungen des Außenministeriums bezeichneten Israels Handlungen ausdrücklich als Völkermord, mehrere Erklärungen 2025. Indonesien, Erklärungen des Außenministeriums verwendeten die Sprache des Völkermords, um Israels Operationen in Gaza zu verurteilen, August 2024. Honduras, die Regierung verurteilte die Handlungen als Völkermord und rief ihren Botschafter zurück, Oktober 2023. Bolivien, reichte eine Interventionserklärung zur Unterstützung der Völkermordklage beim IGA ein, offizielle Dokumente behandelten die Angelegenheit im Rahmen der Völkermordkonvention, Oktober 2024. Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, bezeichnete den Angriff auf Gaza als kollektiven Völkermord, Dezember 2023, und begrüßte später die UN-Untersuchungsergebnisse zum Völkermord, September 2025. Golfkooperationsrat, GCC, das Kommuniqué des Gipfels verurteilte Israels Verbrechen in Gaza als Teil einer Völkermord- und ethnischen Säuberungsagenda, 1. Dezember 2024. Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der UN, COI, fand, dass Israel in Gaza Völkermord begangen hat, Bericht veröffentlicht am 16. September 2025. Minus UN-Sonderausschuss zu israelischen Handlungen, kam zu dem Schluss, dass Israels Kriegsführung in Gaza den Merkmalen eines Völkermords entspricht, 14. November 2024. International Association of Genocide Scholars, IAGs, eine Mitgliederresolution, 31. August 2025, stellte fest, dass Israels Handlungen in Gaza der rechtlichen Definition von Völkermord entsprechen. Weithin berichtet. Minus Amnesty International gab in mehreren Erklärungen 2025 an, dass Israel in Gaza Völkermord begeht, einschließlich der Verwendung von Hunger als Mittel zur Auslöschung. Human Rights Watch, HRW, ein 179-seitiger Bericht, 19. Dezember 2024, fand Völkermordhandlungen und damit verbundene vorsätzliche Entbehrungspolitiken, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Europäisches Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, ECCHR, veröffentlichte eine offizielle rechtliche Stellungnahme, 10. Dezember 2024, die zu dem Schluss kam, dass Israel in Gaza Völkermord begeht. B'Tselem, israelische Menschenrechts-NGO, ein Bericht von 2025, unser Völkermord kam zu dem Schluss, dass Israel in Gaza Völkermord begeht. Ärzte für Menschenrechte Israel, FRI, ein Bericht von 2025 kam zu dem Schluss, dass Israel Völkermord begeht, zusammengefasst von Amnesty International. Internationaler Verband für Menschenrechte, FIDA, bezeichnete Israels Handlungen wiederholt als Völkermord und forderte Staaten auf, gemäß der Konvention zu handeln. Dan, Democracy for the Arab World Now, Erklärungen der Organisation verwiesen wiederholt auf den andauernden Völkermord in Gaza. Al-Haq führt eine Dokumentation, die Israels Verhalten ausdrücklich als Völkermord beschreibt, insbesondere unter Berufung auf die IG-Entscheidung. Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, mehrere Veröffentlichungen bezeichneten Israels Kampagne ausdrücklich als Völkermord, zitiert in HRW-Dokumenten. Medico International behandelte den Völkermordrahmen in Gaza durch Advocacy und Analyse, Berichterstattung und Interviews 2025. Die beispiellose Breite dieses Konsenses, der Akteure aus dem globalen Süden und Norden umfasst und staatliche, institutionelle und akademische Grenzen überschreitet, markiert einen Wandel im internationalen Verständnis von Verantwortung und Prävention. Zum ersten Mal in der Nachkriegszeit wurde die Völkermordkonvention von mehreren souveränen Staaten gegen einen andauernden Völkermord angerufen, begleitet von erheblichen rechtlichen Fortschritten beim IGA. Zweite Verantwortung der Vereinten Nationen zur Verhütung von Völkermord. Die gesammelten Erkenntnisse von Staaten, zwischenstaatlichen Institutionen und UN-Mechanismen, dass Israels andauernde Kampagne in Gaza einem Völkermord gleichkommt, löst nicht nur moralische Bedenken aus, sondern auch eine glaubwürdige und dringende rechtliche Bedrohung, die die kollektive Verantwortung der Vereinten Nationen zur Verhütung von Völkermord aktiviert. Gemäß Artikel 1, 2, 2 und 24 der UN-Charta trägt der Sicherheitsrat eine rechtliche Verpflichtung, die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit sowie die Einhaltung grundlegender Prinzipien des Völkerrechts sicherzustellen. Die Völkermordkonvention schreibt eine universelle Verpflichtung zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord vor, die eine bindende Jus Cocons Norm widerspiegelt. Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, 1948. Artikel 1. Die Vertragsparteien bestätigen, dass Völkermord ein Verbrechen nach Völkerrecht ist und verpflichten sich, ihn zu verhüten und zu bestrafen. In der Rechtssache Bosnien und Herzegowina gegen Serbien und Montenegro, 2007, entschied der Internationale Gerichtshof, dass die Verpflichtung zur Verhütung von Völkermord in dem Moment entsteht, in dem ein Staat weiß oder normalerweise wissen sollte, dass ein ernsthaftes Risiko besteht. Internationaler Gerichtshof, Bosnien gegen Serbien, Urteil, 26. Februar 2007. Die Verpflichtung eines Staates, Völkermord zu verhindern, und die entsprechende Verpflichtung zu handeln entstehen in dem Moment, in dem der Staat weiß oder normalerweise wissen sollte, dass ein ernsthaftes Risiko für Völkermord besteht. Daher ist der Sicherheitsrat, insbesondere seine ständigen Mitglieder, rechtlich verpflichtet, zu handeln, um Völkermord zu verhindern, wenn glaubwürdige Beweise dafür vorliegen, wie durch die vorläufigen Maßnahmen des IGA, UN-Untersuchungsmechanismen und Erkenntnisse mehrerer Staaten und Menschenrechtsorganisationen festgestellt. Die primäre Verantwortung des Sicherheitsrates für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit, gemäß Artikel 24.1 der Charta, und seine einzigartige Fähigkeit, kollektiv im Namen aller Mitgliedstaaten zu handeln, machen diese Verpflichtung besonders bindend für den Rat. Wenn glaubwürdige Institutionen, einschließlich des IGA selbst, feststellen, dass ein plausibles Risiko für Völkermord besteht, ist der Rat rechtlich verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung zu ergreifen. Dritter Missbrauch des Vetorechts und die Rolle der Vereinigten Staaten. Trotz der überwältigenden Fakten und bindenden rechtlichen Verpflichtungen, die aus der Völkermordkonvention, 1948 und der UN-Charta hervorgehen, haben die Vereinigten Staaten wiederholt ihre Vetomacht genutzt, um Maßnahmen des Sicherheitsrates zu blockieren, die darauf abzielten, einen plausiblen Völkermord, wie vom IGA beschrieben, zu verhindern. Seit Oktober 2023 hat Washington mindestens 7-mal sein Veto eingelegt, um Resolutionsentwürfe zu verhindern, die auf eine humanitäre Waffenruhe, die Erleichterung des humanitären Zugangs oder die Einhaltung des internationalen humanitären Rechts abzielten. Alle diese Resolutionen spiegelten dringende Aufrufe des Generalsekretärs, des Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, und der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, sowie Ergebnisse unabhängiger Untersuchungsmechanismen wider, wurden jedoch durch den einseitigen Widerstand eines ständigen Mitglieds vereitelt. Das erste Veto fand im Oktober 2023 statt, als ein Resolutionsentwurf, der eine sofortige humanitäre Waffenruhe nach den anfänglichen israelischen Bombardierungen und zivilen Verlusten in Gaza forderte, blockiert wurde. Nachfolgende Vetos, im Dezember 2023, Februar 2024, April 2024, Juli 2024, Dezember 2024 und März 2025 folgten einem bewussten und konsistenten Muster. Jedes Mal, wenn der Sicherheitsrat versuchte, seiner Verantwortung gemäß der Charta zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit nachzukommen, nutzte die USA ihr Veto, um Israel vor Verantwortung zu schützen und kollektive Maßnahmen zu verhindern, die darauf abzielten, zivile Leben zu schützen. Vierte Auslegung der Charta, Rahmen der Wiener Konvention. Die Charta ist ein kohärentes und einheitliches rechtliches Rahmenwerk, in dem alle Artikel gleichen normativen Status haben und in Harmonie miteinander ausgelegt werden müssen. Es gibt keine interne Hierarchie zwischen den Artikeln. Vielmehr muss jeder Artikel in seinem Kontext systematisch und zielgerichtet verstanden werden, das heißt im Lichte der allgemeinen Ziele und Prinzipien, die in den Artikeln 1 und 2 der Charta festgelegt sind. Diese systematische Auslegung wurde wiederholt vom IGA und den rechtlichen Gremien der UN bestätigt, um sicherzustellen, dass die Charta als ein einziges, unteilbares Instrument für die internationale Governance fungiert und nicht als Sammlung isolierter Befugnisse oder Privilegien. Das Auslegungsrahmenwerk, das in der Wiener Konvention über das Recht der Verträge 1969 festgelegt ist, findet gleichermaßen und vollständig auf die UN-Charta Anwendung. Obwohl die Charta der Konvention vorausgeht, waren die in ihr kodifizierten Auslegungsprinzipien bereits zum Zeitpunkt der Abfassung der Charta als völkerrechtliches Gewohnheitsrecht etabliert und wurden später in der Rechtsprechung des IGA bestätigt. Daher muss die Charta in gutem Glauben, im Lichte ihrer Ziele und Zwecke und als kohärentes Ganzes ausgelegt werden. Wiener Konvention über das Recht der Verträge, 1969. Artikel 26. Verträge sind einzuhalten. Jeder geltende Vertrag ist für die Vertragsparteien bindend und muss in gutem Glauben erfüllt werden. Artikel 31.1. Ein Vertrag ist in gutem Glauben auszulegen, gemäß der gewöhnlichen Bedeutung, die den Vertragsbedingungen in ihrem Kontext und im Lichte seines Ziels und Zwecks beizumessen ist. Artikel 31.3 c. Es sind die einschlägigen Regeln des Völkerrechts zu berücksichtigen, die in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien gelten. Daher dürfen die dem Sicherheitsrat übertragenen Befugnisse, einschließlich des Vetorechts, nicht in einer Weise ausgelegt oder angewendet werden, die den Zielen und Zwecken der Charta widersprechen. Fünfter rechtliche Grenzen des Vetorechts. Während Artikel 27.3 der UN-Charta den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates ein Vetorecht einräumt, ist dieses Recht nicht absolut. Es muss streng im Einklang mit den Zielen und Prinzipien der Charta, Artikel 1 und 24, und gutem Glauben, Artikel 2.2, ausgeübt werden. Als Organ, das die primäre Verantwortung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit trägt, ist der Sicherheitsrat rechtlich verpflichtet, seine Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Verpflichtungen zu erfüllen. Gemäß Artikel 24.1 übt der Sicherheitsrat seine Befugnis im Namen aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aus. Diese repräsentative Delegation legt allen Mitgliedern, insbesondere den ständigen Mitgliedern mit Vetorecht, eine treuhänderische Pflicht auf, im Einklang mit den grundlegenden Zielen der Charta und in gutem Glauben zu handeln. Artikel 1, 2.2 und 24.2 zusammen mit Artikel 24.1 stützen das Prinzip, dass das Vetorecht rechtlich nicht genutzt werden darf, um die kollektive Verantwortung des Sicherheitsrates für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit zu behindern. Die Charta legt durch Artikel 27.3 klare prozedurale Einschränkungen des Vetorechts fest, indem sie vorschreibt, dass eine Partei in einem Streit sich bei Entscheidungen gemäß Kapitel 6 der Stimmabgabe enthalten muss. Dieser Absatz verankert ein grundlegendes Prinzip der Unparteilichkeit bei der Entscheidungsfindung des Sicherheitsrates. Wenn ein ständiges Mitglied einer Partei in einem bewaffneten Konflikt maßgebliche militärische, finanzielle oder logistische Unterstützung gewährt, kann dieses Mitglied vernünftigerweise als Partei im Streit betrachtet werden und ist daher rechtlich verpflichtet, sich der Stimmabgabe zu enthalten. UN-Charta. Artikel 1.1. Den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame kollektive Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung von Bedrohungen des Friedens und zur Unterdrückung von Angriffshandlungen oder anderen Friedensbrüchen zu ergreifen und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen. Artikel 2.2. Alle Mitglieder haben, um ihnen die Rechte und Vorteile ihres Mitgliedsstatus zu sichern, ihre Verpflichtungen nach dieser Charta in gutem Glauben zu erfüllen. Artikel 24.1. Um schnelles und wirksames Handeln der Vereinten Nationen zu gewährleisten, übertragen die Mitglieder dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit und stimmen zu, dass der Sicherheitsrat in der Erfüllung seiner Pflichten nach dieser Verantwortung in ihrem Namen handelt. Artikel 24.2. Bei der Erfüllung dieser Pflichten handelt der Sicherheitsrat im Einklang mit den Zielen und Prinzipien der Vereinten Nationen. Die spezifischen Befugnisse, die dem Sicherheitsrat zur Erfüllung dieser Pflichten gewährt werden, sind in den Kapiteln 6, 7, 8 und 12 festgelegt. Artikel 27.3. Bei Entscheidungen gemäß Kapitel FIS und gemäß Artikel 52, Absatz 3, hat sich eine Partei in einem Streit der Stimmabgabe zu enthalten. Artikel 1, 2.2, 24.1, 2 und 27.3, ausgelegt gemäß den Artikeln 31 bis 33 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge, deuten darauf hin, dass das Vetorecht kein uneingeschränktes Privileg ist, sondern eine bedingte Befugnis, die vom internationalen Gemeinschaftsvertrauen übertragen wurde. Die Nutzung dieser Befugnis in bösem Glauben, zu Zwecken, die den Zielen der Charta widersprechen, oder in einer Weise, die die primären Pflichten des Rates behindert, stellt einen Missbrauch des Rechts und eine Handlung außerhalb der Befugnis dar. Solche Vetos haben keine rechtliche Wirkung innerhalb des Rahmens der Charta und stehen im Widerspruch zu Joukockens Normen in Bezug auf die Verhütung von Völkermord und den Schutz von Zivilisten. 6. Die Rolle des Internationalen Gerichtshofs. Die Verantwortung des Sicherheitsrates für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit, wie in Artikel 1 und 24 festgelegt, umfasst zwangsläufig die Wahrung des Völkerrechts und die Verhinderung von Gräueltaten, die die Stabilität internationaler Beziehungen bedrohen. Das Mandat des Rates ist kein politisches Privileg, sondern ein rechtliches Vertrauen, das im Namen aller Mitgliedstaaten und unter Einhaltung der Ziele und Prinzipien der Charta ausgeübt wird. Wenn ein ständiges Mitglied sein Vetorecht nutzt, um Maßnahmen zu blockieren, die darauf abzielen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder schwere Verstöße gegen die Genfer Konventionen zu verhindern oder darauf zu reagieren, stellt dies einen Missbrauch des Vetorechts und eine Handlung außerhalb der Befugnis gemäß der Charta dar. In solchen Fällen wird die interpretative Rolle des Internationalen Gerichtshofs entscheidend. Gemäß Artikel 36 seines Statuts kann der Gerichtshof Streitkompetenz ausüben, wenn Mitgliedstaaten einen Streit über die Auslegung oder Anwendung der Charta oder der Völkermordkonvention vorbringen. Darüber hinaus können die Generalversammlung, der Sicherheitsrat und andere autorisierte UN-Organe gemäß Artikel 65 des IG-Statuts und Artikel 96 der Charta eine beratende Stellungnahme anfordern, um die rechtlichen Konsequenzen der Nutzung des Vetorechts in spezifischen Kontexten zu klären. Obwohl beratende Stellungnahmen formell nicht bindend sind, stellen sie eine maßgebliche Auslegung der Charta dar und haben entscheidendes Gewicht in der Praxis der Vereinten Nationen. UN-Charta. Artikel 96.1. Die Generalversammlung oder der Sicherheitsrat können beim Internationalen Gerichtshof eine beratende Stellungnahme zu jeder rechtlichen Frage einholen. Während der Internationale Gerichtshof, IGA, nicht die Befugnis hat, eine Entscheidung oder ein Veto des Sicherheitsrates direkt aufzuheben, behält der Gerichtshof die Befugnis, die UN-Charta auszulegen und die rechtlichen Konsequenzen von Handlungen, die unter ihr getroffen wurden, zu bestimmen. Als Hauptrechtsorgan der Vereinten Nationen, Artikel 92 der Charta, übt der Gerichtshof streitige und beratende Funktionen aus, die Fragen zur Auslegung der Charta und zur Legitimität von Handlungen der UN-Organe umfassen. Daher kann der IGA grundsätzlich feststellen, dass ein Veto, das in bösem Glauben oder im Widerspruch zu den Zielen und Prinzipien der Charta verwendet wurde, rechtlich unwirksam ist und dass der betreffende Resolutionsentwurf inhaltlich als angenommen gilt. In der Praxis ermöglicht dieses Urteil anderen Mitgliedern des Sicherheitsrates, ein Veto, das im Widerspruch zur Charta verwendet wurde, als rechtlich unwirksam zu betrachten, was dem Rat erlaubt, die Resolution inhaltlich anzunehmen. Das Veto würde als von Anfang an nichtig betrachtet werden, unfähig, die kollektive Verantwortung des Rates für die Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit aufzuheben. Siebte Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen, ein rechtlicher Weg. Die durch den Völkermord in Gaza offengelegte Krise zeigt, dass die Lähmung der Vereinten Nationen nicht auf einem Versagen ihres Gründungsdokuments beruht, sondern auf dessen Auslegung und Anwendung. Die Unfähigkeit des Sicherheitsrates, angesichts eines plausiblen Völkermords, wie vom IGA und den eigenen Untersuchungsmechanismen der UN beschrieben, zu handeln, resultiert nicht aus einem Mangel an rechtlicher Ermächtigung, sondern aus dem Missbrauch des Vetorechts durch ein ständiges Mitglied, das im Widerspruch zu den Zielen der Charta handelt. Obwohl Aufrufe zur Reform der Charta moralisch überzeugend sind, sind sie seit langem aufgrund der prozeduralen Hürden in Artikel 108 unerreichbar, die die Zustimmung derjenigen erfordern, die das größte Interesse daran haben, ihre Privilegien zu bewahren. Die Lösung liegt daher nicht in einem unerreichbaren Projekt, die Charta umzuschreiben, sondern in der Auslegung gemäß dem Vertragsrecht und der inneren Logik der Charta selbst. Der erste und dringendste Schritt ist die Beantragung einer beratenden Stellungnahme vom Internationalen Gerichtshof, IGA, über die Legitimität und Grenzen des Vetorechts gemäß Artikel 27.3. Eine solche Stellungnahme ändert die Charta nicht, sondern legt sie im Einklang mit der Wiener Konvention über das Recht der Verträge und bindenden völkerrechtlichen Normen aus und bestätigt, dass das Vetorecht, wie alle Befugnisse unter der Charta, gutem Glauben, Zielen und Zwecken und Jus Cogens Verpflichtungen unterliegt. Duale Wege zum IGA, Generalversammlung und Sicherheitsrat. Gemäß Artikel 96.1 der UN-Charta und Artikel 65 des IG-Statuts haben sowohl die Generalversammlung als auch der Sicherheitsrat die Befugnis, eine beratende Stellungnahme zu jeder rechtlichen Frage anzufordern. Jeder Weg bietet der Organisation unterschiedliche, aber komplementäre Möglichkeiten, die rechtlichen Grenzen des Vetorechts zu klären. Der Weg über die Generalversammlung bietet einen klaren und sicheren Weg, da eine solche Resolution nur eine einfache Mehrheit erfordert und nicht dem Vetorecht unterliegt, was ihn zum machbarsten und prozedural sichersten Weg macht, um rechtliche Klarheit zu erlangen, insbesondere wenn der Sicherheitsrat selbst gelähmt ist. Dennoch behält der Sicherheitsrat ebenfalls die Befugnis, eine solche Stellungnahme anzufordern. Die Frage stellt sich, ob ein Veto eines ständigen Mitglieds den Rat daran hindern kann, rechtliche Beratung über die Grenzen seiner eigenen Befugnisse einzuholen. Gemäß Artikel 27.2 der Charta werden Entscheidungen des Sicherheitsrates über Verfahrensfragen mit den zustimmenden Stimmen von 9 Mitgliedern getroffen und unterliegen nicht dem Vetorecht. Eine Resolution zur Anforderung einer beratenden Stellungnahme, da sie keine wesentlichen Rechte oder Verpflichtungen auferlegt, fällt klar in diese Verfahrenskategorie. UN-Charta. Artikel 27.2. Entscheidungen des Sicherheitsrates über Verfahrensfragen werden mit den zustimmenden Stimmen von 9 Mitgliedern getroffen. Der Präzedenzfall Namibia, SRS, 284, 1970, stützt diese Auslegung. Die Anforderung des Rates nach einer beratenden Stellungnahme über die rechtlichen Konsequenzen der Präsenz Südafrikas in Namibia wurde als Verfahrensentscheidung betrachtet und ohne Veto angenommen. Ebenso betrifft eine Resolution zur Anforderung einer beratenden Stellungnahme über die Grenzen des Vetorechts die eigenen institutionellen Verfahren des Rates und stellt keine wesentliche Handlung dar, die die Rechte oder Verpflichtungen von Staaten beeinflusst. Daher kann der Sicherheitsrat rechtlich eine Resolution annehmen, die den IGA um eine beratende Stellungnahme über die Grenzen des Vetorechts bittet, als Verfahrensabstimmung, die nur 9 zustimmende Stimmen erfordert und nicht dem Vetorecht unterliegt. Sobald die Anfrage gestellt ist, liegt es beim IGA, zu entscheiden, ob er die Anfrage annimmt. Dabei bestätigt der Gerichtshof indirekt, dass die Angelegenheit verfahrensrechtlich ist und in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, und löst somit die Frage nach den Grenzen des Vetorechts durch Recht statt durch Politik in Bezug auf die Frage, ob sie in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt. Dieser Weg stellt sicher, dass kein ständiges Mitglied die Vereinten Nationen einseitig daran hindern kann, eine rechtliche Auslegung ihres Gründungsdokuments zu suchen. Er respektiert auch das Effektivitätsprinzip gemäß der Wiener Konvention, dass jeder Vertrag so ausgelegt werden muss, dass er seinen Zielen und Zwecken volle Wirkung verleiht. Ein Veto, das die Anforderung einer rechtlichen Klärung der Legitimität des Vetos selbst verhindert, würde einen logischen und rechtlichen Widerspruch darstellen, der die Kohärenz der Charta und die Integrität der internationalen Rechtsordnung untergräbt. Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Daher haben sowohl die Generalversammlung als auch der Sicherheitsrat rechtliche und komplementäre Wege, um eine beratende Stellungnahme vom IGA anzufordern. Der Weg der Generalversammlung ist prozedural sicher. Der Weg des Sicherheitsrates ist rechtlich vertretbar gemäß der Charta und dem Vertragsrecht. Beide Wege werden dasselbe grundlegende Ziel erreichen: zu klären, dass das Vetorecht rechtlich nicht genutzt werden darf, um die Verhütung von Völkermord zu verhindern oder die Ziele der Vereinten Nationen zu vereiteln. Durch diesen Prozess wird die Organisation einen entscheidenden Schritt zur Wiederherstellung ihrer Glaubwürdigkeit unternehmen, indem sie bestätigt, dass ihre Autorität aus der internationalen Rechtsstaatlichkeit und nicht aus Macht stammt. Die Rechtsstaatlichkeit, nicht politische Privilegien, sollte das mächtigste Organ der Vereinten Nationen regieren. Nur durch die Bestätigung dieses Prinzips kann die Organisation ihren Gründungszweck wiedererlangen, zukünftige Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Schlussfolgerung: Die Vereinten Nationen stehen heute vor einem tiefgreifenden Moment der Neubewertung. Der andauernde Völkermord in Gaza hat Risse in der internationalen Rechtsordnung offengelegt, nicht in der Unzulänglichkeit ihrer Normen, sondern in der Unfähigkeit ihrer Institutionen, diese aufrechtzuerhalten. Das Verbot des Völkermords, kodifiziert in der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 1948 und als UCOCKENS-Norm anerkannt, bindet alle Staaten und alle UN-Organe ohne Ausnahme. Doch trotz formeller Urteile des IGA und überwältigender Beweise bleibt das primäre Organ der Organisation für die Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit durch den Missbrauch des Vetorechts gelähmt. Diese Lähmung ist kein unvermeidliches Merkmal internationaler Politik. Sie ist ein Versagen der Governance und ein Verrat an rechtlichem Vertrauen. Die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates besitzen ihre Befugnisse im Namen aller Mitgliedstaaten gemäß Artikel 24.1 der Charta. Diese Befugnis ist kein Eigentum, sondern ein Vertrauen. Wenn das Vetorecht genutzt wird, um einen andauernden Völkermord zu schützen oder humanitären Schutz zu verhindern, hört es auf, ein Instrument zur Friedenssicherung zu sein, und wird zu einem Instrument der Straffreiheit. Eine solche Nutzung ist außerhalb der Befugnis, außerhalb der unter der Charta gewährten Befugnisse und steht im Widerspruch zu sowohl dem Buchstaben als auch dem Geist der Charta. Letztendlich hängt die Fähigkeit der Vereinten Nationen, ihre Legitimität wiederherzustellen, von ihrer Bereitschaft ab, ihr eigenes Recht durchzusetzen. Die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit geht nicht nur darum, Resolutionen oder Berichte zu veröffentlichen, es geht darum, die Organisation mit den gerechten Prinzipien ihrer Gründung, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit und Schutz menschlichen Lebens, wieder in Einklang zu bringen. Der Völkermord in Gaza wird das Vermächtnis dieser Ära definieren, nicht nur für die direkt beteiligten Staaten, sondern für das gesamte internationale System. Die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen und die Integrität des Völkerrechts selbst hängen von dieser Wahl ab. Generalversammlung der Vereinten Nationen, Resolutionsentwurf. Dieser Resolutionsentwurf wird in gutem Glauben und aus Notwendigkeit vorgelegt, unter Berufung auf die Prinzipien, die über Jahrhunderte in den großen juristischen Traditionen der Welt geformt wurden und die bestätigen, dass Macht mit Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Respekt vor menschlichem Leben ausgeübt werden muss. Er wird als Erleichterung und Ressource für jeden Mitgliedstaat oder jede Gruppe von Mitgliedstaaten angeboten, die durch die Generalversammlung einen rechtlichen und konstruktiven Weg suchen, um die Grenzen des Vetorechts gemäß Artikel 27.3 der UN-Charta im Einklang mit dem Auslegungsrahmen der Wiener Konvention über das Recht der Verträge und der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 1948 zu klären. Der Entwurf ist nicht bindend und beansprucht kein Eigentum. Er ist so gestaltet, dass er angepasst, modifiziert oder erweitert werden kann, je nach den Bedürfnissen des internationalen Friedens und der Ziele der Vereinten Nationen, von jedem Staat oder jeder Delegation. Er wird im Glauben vorgelegt, dass, wenn politische Reformen unerreichbar bleiben, die rechtliche Auslegung der sicherste Weg ist, die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen wiederherzustellen und die Vorrangstellung des Völkerrechts über Macht zu bestätigen. Antrag auf eine beratende Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofs über die rechtlichen Grenzen des Vetorechts gemäß Artikel 27.3 der UN-Charta. Die Generalversammlung. Unter Berücksichtigung der Ziele und Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen. Bekräftigend, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 24.1 der Charta dem Sicherheitsrat die primäre Verantwortung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit übertragen und zustimmen, dass der Sicherheitsrat in der Erfüllung seiner Pflichten nach dieser Verantwortung in ihrem Namen handelt. Anerkennend, dass alle Mitglieder, um ihre Rechte und Vorteile aus ihrer Mitgliedschaft zu sichern, ihre Verpflichtungen nach der Charta in gutem Glauben gemäß Artikel 2.2 erfüllen müssen. Feststellend, dass gemäß Artikel 27.3 der Charta eine Partei in einem Streit sich bei Entscheidungen gemäß Kapitel FIS und gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Stimmabgabe enthalten muss. Unter Berücksichtigung, dass gemäß Artikel 96.1 der Charta und Artikel 65 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs die Generalversammlung die Befugnis hat, eine beratende Stellungnahme zu jeder rechtlichen Frage anzufordern. Bekräftigend, dass die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, 1948, Völkermordkonvention, eine universelle Verpflichtung und Jukokensverpflichtung kodifiziert und sich verpflichtet, Völkermord zu verhindern und zu bestrafen. Feststellend die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs, insbesondere in der Rechtssache Anwendung der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, Bosnien und Herzegowina gegen Serbien und Montenegro, Urteil vom 26. Februar 2007, die entschied, dass die Verpflichtung zur Verhütung von Völkermord entsteht, wenn ein Staat weiß oder normalerweise wissen sollte, dass ein ernsthaftes Risiko besteht. Anerkennend, dass die Wiener Konvention über das Recht der Verträge 1969 das völkerrechtliche Gewohnheitsrecht in Bezug auf die Auslegung und Durchführung von Verträgen widerspiegelt, einschließlich der Prinzipien des guten Glaubens, der Ziele und Zwecke und der Effektivität, Artikel 26 und 31 bis 33. Feststellend, dass die Nutzung des Vetorechts im Einklang mit den Zielen und Zwecken der Charta, dem allgemeinen Völkerrecht und den Jukokensnormen stehen muss und dass ein Missbrauch des Rechts keine rechtliche Wirkung haben darf. Ihre Besorgnis ausdrückend, dass die Nutzung des Vetorechts zur Verhinderung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder schwere Verstöße gegen das internationale humanitäre Recht zu verhindern oder zu beenden, die Fähigkeit des Rates, seine Verantwortlichkeiten zu erfüllen, gefährden und die Glaubwürdigkeit der Organisation schädigen kann. Entschlossen, durch Recht die Grenzen des Vetorechts und dessen rechtliche Konsequenzen in solchen Fällen gemäß Artikel 27.3 zu klären. 1. Beschließt, gemäß Artikel 96.1 der Charta der Vereinten Nationen und Artikel 65 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs, eine beratende Stellungnahme vom Internationalen Gerichtshof zu den in Anhang an dieser Resolution aufgeführten rechtlichen Fragen anzufordern. 2. Ersucht den Generalsekretär, diese Resolution zusammen mit Anhang AC unverzüglich dem Internationalen Gerichtshof zu übermitteln und dem Gerichtshof die in Anhang C aufgeführten Fakten und rechtlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 3. Fordert die Mitgliedstaaten, den Sicherheitsrat, den Wirtschafts- und Sozialrat, den Menschenrechtsrat, den Internationalen Strafgerichtshof, im Rahmen seines Mandats, sowie relevante UN-Organe, Gremien und Mechanismen auf, dem Gerichtshof schriftliche Stellungnahmen zu den in Anhang A aufgeführten Fragen zu unterbreiten und ermächtigt den Präsidenten der Generalversammlung, eine institutionelle Stellungnahme im Namen der Versammlung einzureichen. 4. Ersucht den Internationalen Gerichtshof, nach Möglichkeit, dieser Angelegenheit Priorität einzuräumen und Fristen für schriftliche Stellungnahmen und mündliche Anhörungen festzulegen, die der inhärenten Dringlichkeit von Fragen im Zusammenhang mit Jo Kockens Normen und der Verpflichtung zur Verhütung von Völkermord entsprechen. 5. Fordert den Sicherheitsrat auf, in Erwartung der beratenden Stellungnahme seine Praktiken in Bezug auf das Vetorecht im Lichte der Artikel 1, 2, 2, 24 und 27 3 der Charta, der Völkermordkonvention und der Wiener Konvention über das Recht der Verträge zu überprüfen. 6. Beschließt, einen Punkt mit dem Titel Nachverfolgung der beratenden Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofs zu den Grenzen des Vetorechts, gemäß Artikel 27.3 der Charta in ihre vorläufige Tagesordnung für die nächste Sitzung aufzunehmen und sich weiterhin mit dieser Angelegenheit zu befassen. Anhang A. Fragen, die dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt werden. Frage 1. Vertragsauslegung und guter Glaube. A. Finden die gewohnheitsrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung, wie sie in den Artikeln 31 bis 33 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge kodifiziert sind, auf die Charta der Vereinten Nationen Anwendung, und wenn ja, wie leiten die Prinzipien des guten Glaubens, der Ziele und Zwecke und der Effektivität die Auslegung von Artikel 27.3 der Charta in Bezug auf die Artikel 1, 2, 2 und 24? B. Insbesondere, kann das Vetorecht im Einklang mit der Charta genutzt werden, wenn seine Wirkung darin besteht, die primäre Verantwortung des Sicherheitsrates für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit zu behindern und Maßnahmen zu verhindern, die durch Jo Kockens Normen erforderlich sind? Frage 2. Partei in einem Streit und Stimmenthaltung. Was ist die rechtliche Bedeutung der Formulierung »Eine Partei in einem Streit hat sich der Stimmabgabe zu enthalten« in Artikel 27.3 der Charta, einschließlich a. der Kriterien zur Bestimmung, ob ein Mitglied des Sicherheitsrates eine Partei in einem Streit gemäß Kapitel TES ist, b. ob die Bereitstellung maßgeblicher militärischer, finanzieller oder logistischer Unterstützung für eine Partei in einem Konflikt ein ständiges Mitglied zu einer Partei im Streit macht, die verpflichtet ist, sich der Stimmabgabe zu enthalten, und wenn ja, wie? Frage 3. Jo Kockens Normen und die Verpflichtung zur Verhütung von Völkermord. A. Beschränken Jo Kockens Normen und universelle Verpflichtungen, insbesondere Artikel 1 der Völkermordkonvention und das völkerrechtliche Gewohnheitsrecht bezüglich der Verpflichtung zur Verhütung von Völkermord, die rechtmäßige Nutzung des Vetorechts? B. Insbesondere, im Lichte der Rechtsprechung des IGA im Zusammenhang mit ernsthaftem Risiko, wann entsteht die Handlungspflicht für den Sicherheitsrat und seine Mitglieder, sodass ein Veto im Widerspruch zur Charta steht? Frage 4. Rechtliche Konsequenzen eines Vetos außerhalb der Befugnis. A. Wenn das Vetorecht in bösem Glauben, im Widerspruch zu Jo Kockens Normen oder im Widerspruch zu Artikel 27.3 verwendet wird, was sind die rechtlichen Konsequenzen innerhalb des institutionellen Rahmens der Vereinten Nationen? B. Kann der Sicherheitsrat oder die Vereinten Nationen in solchen Fällen das Veto als rechtlich unwirksam betrachten, Maßnahmen inhaltlich annehmen oder seine Wirkung ignorieren, soweit dies erforderlich ist, um die Pflichten des Rates gemäß den Artikeln 1 und 24 zu erfüllen? C. Was sind die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 25 und 2.2 der Charta, wenn sie mit einem angeblichen Veto außerhalb der Befugnis konfrontiert sind? Frage 5. Beziehung zur Generalversammlung, Einheit für den Frieden. Wenn der Sicherheitsrat gelähmt ist, was sind die rechtlichen Konsequenzen der Nutzung des Vetorechts in den Fragen 3 und 4 beschriebenen Situationen, gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Charta und der Resolution der Generalversammlung AS 377 V, Einheit für den Frieden? Frage 6. Vertragsrecht. A. Wie beeinflussen Artikel 26 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge, Verträge sind einzuhalten, und Artikel 27, keine Berufung auf nationales Recht als Entschuldigung für die Nichterfüllung eines Vertrags, die Abhängigkeit eines ständigen Mitglieds vom Vetorecht, Wenn diese Abhängigkeit die Erfüllung der Verpflichtungen der Charta oder der Völkermordkonvention behindert? B. Findet das Prinzip des Missbrauchs des Rechts oder die Doktrin, dass Handlungen außerhalb der Befugnis keine rechtliche Wirkung haben, auf das Veto innerhalb der Rechtsordnung der Vereinten Nationen Anwendung und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Anhang B. Wichtige rechtliche Texte. UN-Charta. Artikel 1.1. Den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu wahren und wirksame kollektive Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung von Bedrohungen des Friedens zu ergreifen. Artikel 2.2. Alle Mitglieder haben ihre Verpflichtungen nach dieser Charta in gutem Glauben zu erfüllen. Artikel 24.1. Um schnelles und wirksames Handeln der Vereinten Nationen zu gewährleisten, übertragen die Mitglieder dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit und stimmen zu, dass der Sicherheitsrat in ihrem Namen handelt. Artikel 27.3. Bei Entscheidungen gemäß Kapitel FIS und gemäß Artikel 52, Absatz 3, hat sich eine Partei in einem Streit der Stimmabgabe zu enthalten. Artikel 96.1. Die Generalversammlung oder der Sicherheitsrat können beim Internationalen Gerichtshof eine beratende Stellungnahme zu jeder rechtlichen Frage einholen. Wiener Konvention über das Recht der Verträge, 1969. Artikel 26. Verträge sind einzuhalten. Jeder geltende Vertrag ist für die Vertragsparteien bindend und muss in gutem Glauben erfüllt werden. Artikel 27. Eine Vertragspartei darf sich nicht auf die Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts berufen, um die Nichterfüllung eines Vertrags zu entschuldigen. Artikel 31.1. Ein Vertrag ist in gutem Glauben auszulegen, gemäß der gewöhnlichen Bedeutung, die den Vertragsbedingungen in ihrem Kontext und im Lichte seines Ziels und Zwecks beizumessen ist. Artikel 31.3. c. Es sind die einschlägigen Regeln des Völkerrechts zu berücksichtigen, die in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien gelten. Artikel 32 bis 33. Ergänzende Mittel. Auslegung der Originaltexte. Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, 1948. Artikel 1. Die Vertragsparteien bestätigen, dass Völkermord ein Verbrechen nach Völkerrecht ist und verpflichten sich, ihn zu verhüten und zu bestrafen. Internationaler Gerichtshof, Bosnien und Herzegowina gegen Serbien und Montenegro, Urteil, 26. Februar 2007. Die Verpflichtung eines Staates, Völkermord zu verhindern und die entsprechende Verpflichtung zu handeln entstehen in dem Moment, in dem der Staat weiß oder normalerweise wissen sollte, dass ein ernsthaftes Risiko für Völkermord besteht. Anhang C. Orientierungsdossier des Generalsekretärs. Zur Unterstützung des Gerichtshofs wird der Generalsekretär gebeten, ein Dossier vorzubereiten und zu übermitteln, das unter anderem Folgendes umfasst. 1. Charta-Praxis. Beiträge zum Praxisregister in Bezug auf die Artikel 24 und 27, historische Vorarbeiten zu Artikel 27.3, Beispiele für Stimmenthaltung von Parteien in einem Streit. 2. Aufzeichnungen des Sicherheitsrates, Resolutionsentwürfe und Abstimmungsprotokolle in Fällen, die massive Gräueltaten betreffen, Sitzungsprotokolle, die auf Artikel 27.3 oder Verpflichtungen zur Stimmenthaltung verweisen. 3. Materialien der Generalversammlung, Resolutionen gemäß Einheit für den Frieden, relevante Anforderungen beratender Stellungnahmen und ihre nachfolgende Praxis. 4. Rechtsprechung des IGA, Bosnien gegen Serbien, 2007, vorläufige Maßnahmen und beratende Stellungnahmen in Bezug auf die Auslegung der Charta, Jü-Kockens-Normen, universelle Verpflichtungen und institutionelle Befugnisse. 5. Vertragsrecht. Vorarbeiten zur Wiener Konvention und Kommentare der Völkerrechtskommission zu den Artikeln 26 bis 33. Memorandum des UN-Sekretariats über die Charta als Vertrag. 6. Dokumentation zur Verhinderung von Gräueltaten, Berichte des Generalsekretärs, Ergebnisse des Menschenrechtsrates und der unabhängigen internationalen Untersuchungskommission, Lageberichte des Hohen Kommissars für Menschenrechte und des Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, Praxis der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Völkermord und massiven Gräueltaten. 7. Akademische und institutionelle Analysen, Materialien von anerkannten Autoritäten im öffentlichen Völkerrecht zum Missbrauch des Rechts, Handlungen außerhalb der Befugnis und rechtlichen Konsequenzen von Handlungen, die Joux-Cockens-Normen innerhalb internationaler Organisationen verletzen. Erläuternde Notiz, nicht operativ. Zweck, Klärung der rechtlichen Grenzen der Nutzung des Vetorechts in Fällen, die Joux-Cockens-Normen und universelle Verpflichtungen betreffen, Bestimmung der rechtlichen Konsequenzen eines Vetos außerhalb der Befugnis und Klärung des Zusammenspiels zwischen dem Rat und der Generalversammlung, einschließlich Einheit für den Frieden. Gestaltung, die Fragen in Anhang A fordern den Gerichtshof auf. Die Artikel 31 bis 33 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge auf die Charta anzuwenden, Auslegung in gutem Glauben, Ziele und Zwecke. Partei in einem Streit und Stimmenthaltung gemäß Artikel 27.3 zu definieren. Zu klären, wie Joux-Cockens Normen, einschließlich der Verpflichtung zur Verhütung von Völkermord, das Vetorecht einschränken. Die rechtliche Wirkung eines Vetos zu bestimmen, das in bösem Glauben oder im Widerspruch zu Joux-Cockens Normen verwendet wird. Die Rolle der Generalversammlung zu klären, wenn der Rat gelähmt ist.